zusammen. Willkommen in der ersten Reihe. Heute ist der erste Podcast unserer neuen Podcast-Serie und inhaltlich geht es um New People Experience. Es geht um Menschen, die noch nicht in der ersten Reihe stehen oder auch den ein oder anderen, der schon direkt in der ersten Reihe steht. Es geht um Themen, die in die erste Reihe kommen oder von denen wir sagen, Mensch, die wollen wir auf jeden Fall in die erste Reihe setzen und das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und ich lade immer Gäste für euch ein. Und zwar in der Regel Menschen, die ich aus dem Berufsleben kenne, Menschen, die ich privat kenne, viele Frauen, viel Diversität und viel mal was anderes und viele Themen, die einfach noch nicht so bekannt sind. Und mich interessiert immer, wie weit seid ihr in der ersten, zweiten, dritten, vierten oder zehnten Reihe und wo ist eigentlich der beste Platz, wo man sich hinsetzt. Deswegen lade ich heute Johanna ein. Johanna ist der erste Gast, die erste Gästin in meinem Podcast-Studio und ich freue mich riesig, Johanna, dass du da bist. Wie geht's dir hier?
Gut, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Bin ja. Ganz aufgeregt.
Genau. Ja, ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Also ich glaube, so einen Podcast zu machen und den dann beim allerersten Mal zu machen, ist schon irgendwie aufregend, aber ich glaube, ich werde von Mal zu Mal routinierter und vielleicht wird es dann auch ein bisschen professioneller, obwohl eigentlich gerade das Nicht-Professionelle irgendwie das Coole hier dran ist, dass wir hier zusammensitzen. Ich sag euch, ich kenne Johanna schon aus meiner Schulzeit. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Ach Quatsch.
Und bevor ich jetzt allen erzähle, liebe Johanna, was du machst und wer du bist, vielleicht magst du einfach selbst starten. Wer bist du?
Ich stelle mich gern kurz vor. Ich bin Johanna, bin 43 Jahre, lebe in Berlin, bin Mutter von zwei Töchtern und bin berufstätig.
Das erzählst du gerade so am Ende, du bist berufstätig. Du bist ja nicht einfach nur so berufstätig, ne? Du hast ja einen echt coolen Job und du liebst, was du tust, was mich immer total begeistert, wenn ich mit dir spreche. Was tust du denn beruflich?
Es ist tatsächlich nicht in einem Satz zusammenzufassen, weil immer wenn ich meinen formalen Titel nenne, dann fragt mich jeder, hä? Und was machst du da jetzt genau? Ich bin in einem Digitalunternehmen zuständig für die Themen Nachhaltigkeit, Facility Management und unseren Employee-Tech-Bereich.
Okay, also du hast so einen Dreiklang aus drei großen Themen, die du da verantwortest. Das ist ja auch ein cooles und großes Unternehmen, bei dem du bist. Dürfen wir das jetzt ja eigentlich nennen?
Ich glaube schon.
Ja, dann erzähl es doch nochmal.
Das ist Scout24.
Ja, cool. Sie kennen ja alle als Tech-Unternehmen, ne? Und irgendwie da so ein cooles Thema zu verantworten mit Nachhaltigkeit, darauf kommen wir ja später auch noch. Mhm. Aber dann irgendwie diese Themenvielfalt, die du mitbringst, das war für mich sozusagen der Auslöser zu sagen, dieses Thema und Johanna gehören auf jeden Fall in die erste Reihe. Wie ist denn das, wenn du kommst zu einem Event und da gibt es ganz viele Stuhlreihen? Kann jetzt ein Konzert deiner Kinder sein, kann irgendwie eine große Konferenz sein. Welche Reihe nimmst du, wo setzt du dich zuerst hin?
Eher im mittleren Bereich, tatsächlich.
Was ist deine Strategie?
Und an der Seite.
Okay, Mitte
Dass
Seite.
Dass ich schnell wieder rauskomme, je nachdem, wie es ist.
Oh, das ist eine gute Strategie.
Und ich beobachte gern. Also egal, ob es eine Veranstaltung ist, also eine berufliche Veranstaltung oder eine Privatveranstaltung, ich gucke mir gerne das Publikum an. Und das kann ich ganz gut aus der Mitte auch Reaktionen auffangen oder spüren.
Ist der Platz, den du dir aussuchst, der, wo die Menschen, mit denen du mitgehst, zusammen hinkommen oder setzen die sich woanders hin, überreden die dich vielleicht auch woanders, dich hinzusetzen?
Ich bin schon diejenige, die sagt, komm, lass mal weiter nach hinten gehen.
Das ist
Und
spannend.
Und nicht in die erste Reihe.
Ja, das ist spannend. Wir kommen da noch hin. Fühlst du dich unwohl, wenn du bei so einem Event in der ersten Reihe sitzt?
Ja. Tatsächlich ja. Ich saß jetzt letztens bei einem ganztägigen Event zwangsweise in der ersten Reihe und habe gemerkt, dass es nicht das ist, wie ich mich auch auf einer Veranstaltung wohlfühle. Alle im Rücken zu haben quasi. Kein Augenkontakt.
Das heißt, du bist ja diejenige, die gerne beobachtet. Mhm. Und dann kannst du nicht mehr beobachten, ne, wenn
genau.
man ganz vorne sitzt.
Dann werde ich beobachtet.
Ja, das ist jetzt in deinem Job ja auch so. Du wirst beobachtet, ne? So, wie groß ist dein Team und wie lang bist du eigentlich schon da? Holen es doch nochmal so ein bisschen ab. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Ich meine, du sitzt jetzt bei diesen Events in der ersten Reihe, fühlst dich nicht ganz so happy, aber wie bist du denn da hingekommen?
Es war eine ganz verrückte Reise. Tatsächlich noch gar nicht so lang. Das geht jetzt seit noch nicht mal 2 Jahren. Ich bin zu Scout24 mit meinem Herzensthema gekommen, mit Nachhaltigkeit tatsächlich, was ich schon ganz, ganz lange und seit Beginn an mache. Und dann ging die Reise los. Dann ging es weiter über ein Unterthema von Nachhaltigkeit, Diversity, Equity, Inclusion, was dazu gekommen ist, was wir integriert haben in die Nachhaltigkeitsstrategie. Ein paar Monate später ging es weiter mit Facility Management, mit der Logik dahinter. Nachhaltigkeit in einem Digitalunternehmen hat ganz, ganz viel mit den Bürostandorten zu tun. Und ja, dann noch nicht mal ein Jahr später kam dann auch aus dem gleichen Gedanken der Synergien, des Zusammenfassens, des ganzheitlichen Ansatzes, das Thema interne IT oder bei uns genannt Employee Tech dazu.
Du bist so ein bisschen die Themensammlerin. Du bist mit deinem Thema Nachhaltigkeit gekommen. Ich weiß, ja, dass du dich da auch, hast du jetzt ja auch erzählt, ne, von Beginn an eigentlich hast du das aufgebaut. Ja, was ist das so, was dich an Nachhaltigkeit begeistert?
Das ist das, was mir ganz, ganz nahe liegt, also was mir sehr ähnlich ist. Im Prinzip, also ich erzähle gern, dass ich weiß gar nicht, wie lange mache ich das jetzt schon, 18, 19 Jahre. Damals, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, bin ich direkt in das Nachhaltigkeitsthema quasi reingeworfen worden. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie wir in Runden saßen und so belächelt wurden mit dem Thema, ja, ihr macht noch so ein bisschen, ne, die Shishi-Themen und ein bisschen Soziales und ein bisschen Ökologisches. Das war einfach noch gar nicht so anerkannt. Und es ist jetzt im Prinzip für mich einfach auch toll zu sehen, wie wir jetzt nach all den Jahren dastehen und ganz, ganz harte Regulierungen haben. Scout24 ist ein börsennotiertes Unternehmen, ist hart reguliert in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und das ist einfach mittlerweile weder aus der Unternehmensstrategie noch aus den Prozessen rauszustreichen bzw. wegzudenken.
Wie ist das jetzt in deinem klassischen Arbeitsalltag? Ich stelle mir das so vor, dass die anderen Bereiche jetzt dich fragen müssen. Johanna, ich will ja was Neues einführen. Gibt es da jetzt Regularien, die jetzt dagegen stehen beim Thema Nachhaltigkeit? Wie ist das tatsächlich?
So ist es teilweise noch nicht. Ich wünschte mir, es wäre noch ein bisschen mehr. Nee, aber wir haben tatsächlich das große Glück bei Scout24, das aktuell so etabliert zu haben, dass jeder uns gehört hat, unser Nachhaltigkeitsframework kennt, unsere Zielsetzung. Also wir haben harte KPIs, ganz, ganz knallharte Nachhaltigkeitsziele, die quasi im Unternehmen komplett verankert sind und man kommt gar nicht mehr drum herum, das bei den Prozessen mitzudenken, bei der Produktentwicklung. Wir machen zum Beispiel jetzt eine Sustainability Hack Week. Also das heißt, selbst in unserem Tech- und Product-Bereich ist es komplett angekommen. Es geht eigentlich nicht mehr ohne.
Wie schafft man das, Themen, die man dazu bekommt, immer wieder mit sich zu verbinden? Du hast ja sozusagen, privat stehst du ja für Nachhaltigkeit, das ist ja dein Herzensthema, aber jetzt neue Themen dazu zu kriegen, also machst du ja immer so ein bisschen Job-Enrichment. Ja. genau. Liebst du die Themen dann auch alle so sehr? Wie machst du denn das?
Job-Enrichment, das hört sich, genau, höre ich das erstmal. Es ist aus der Überzeugung. Ich glaube, hinter jedem neuen Bereich, den man ja neu übernimmt, steht eine Geschichte oder eine überzeugende Story, warum man das eigentlich macht. Ob das jetzt Employee Experience oder was auch immer ist. Und bei dem ersten Bereich Facility lag es relativ auf der Hand, das Thema Nachhaltigkeit und das, was wir an unseren Bürostandorten machen, miteinander zu verknüpfen, weil das ist unser Hebel unserer Klimastrategie, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen. Das ist das, was unseren ökologischen Fußabdruck ausmacht, wie wir unsere Bürostandorte gestalten, was für Technik wir verwenden etc. Und da lag es ganz, ganz nah und war dadurch eigentlich No-Brainer quasi, das zu vereinen. Und so spinnt sich die Geschichte weiter. Zu Facility gehört aus unserer Sicht auch das ganze Thema interne IT. Also wir jetzt mal geguckt, was braucht man alles, um wirklich gut zu arbeiten und dann am Ende über nachhaltige Produkte nachdenken zu können. Und dafür sind wir da.
Also für mich ist es total logisch. Ich finde auch, wie du das erzählt hast, ist ganz rund. Ist das für die Menschen in deinem Umfeld, mit denen du zusammenarbeitest, auch so?
Das war meine größte Angst, dass es nicht verstanden wird, aber tatsächlich liegt es für viele nahe oder ist es verständlich, nachvollziehbar. Man muss natürlich immer vom Unternehmen gucken, von dem man kommt. Das funktioniert nicht in jedem Unternehmen so. Aber in einem nicht produzierenden Unternehmen funktioniert das super und ist tatsächlich auch im Umfeld nachvollziehbar. Aber klar muss ich immer wieder erklären, was ich eigentlich den ganzen Tag mache und warum das so ist.
Vielleicht hast du für uns nochmal, also mich hast du schon gecatcht bei dem Thema. Ich weiß jetzt, wie ich mein Büro einrichte, dass ich nachhaltige Materialien verwende, aber wie erklärst du jetzt so in deinen Kindern zum Beispiel, was ist in deinem Job tatsächlich drin, ja? Hast du bestimmte Produkte, die du ihnen dann noch erzählst, an denen du arbeitest? Wie machst du das sichtbar?
Indem ich sie mal ins Büro geholt habe tatsächlich. Ich habe ihnen das einfach mal gezeigt, wie das funktioniert, warum wir ein sensorikgesteuertes Gebäude haben, was das für einen Impact hat, was das ausmacht, dass du halt einfach in einem intelligenten Gebäude arbeitest. Und obwohl ich sagen muss, meine Kinder, die sind jetzt kommen jetzt ins Teenage-Alter, die wachsen ja damit auf. Das ist ja was anderes, als wir es damals unseren Abi-Kollegen erklären mussten, was das Thema ist, oder zu meinen Berufsanfangszeiten. Ne? Das ist eine ganz andere Sensibilisierung bei den Kids jetzt mittlerweile schon. Und die weisen mich ja selbst darauf hin, muss das Licht da jetzt brennen. Ne?
Das ist verrückt, oder? Wie sich das verändert hat. Ja. Wie wenn du jetzt in die Schulen schaust und die haben eine Klima-AG und die sozusagen nehmen dieses Thema ganz intuitiv mit auf und du hast dafür gekämpft, ne? Also auch wir haben alle, glaube ich,
alle in unserer Zeit alleine,
für diese Themen. Auch so, hast du ja auch Diversity und Inclusion dazu bekommen. Mhm, würdest du sagen, dass das Thema auch sozusagen seine Sichtbarkeit bei euch so bekommen hat, dass du das so den gleichen Wertigkeit auch geben konntest?
Ja, definitiv. Also ich muss bei allem dazu sagen, dass es natürlich am Ende an der Unternehmensführung liegt, die das mittreibt. Ne? Die muss dahinter stehen. Und das habe ich vollkommen, 100%, 150%. Und DEI, also Diversity, Equity und Inclusion, ist von Jahr zu Jahr eines unserer wesentlichsten Themen tatsächlich. Weil das macht uns aus. Und es ist Teil von Nachhaltigkeit, nämlich der sozialen Nachhaltigkeit. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Was will ich für ein Arbeitsumfeld gestalten?
Dass jetzt aber alle Mitarbeitenden das Thema so erkennen, ja, und so umsetzen, liegt ja auch ein Stück weit an dir.
Nicht nur. Ich habe ein ganz tolles Team.
Das musst du jetzt natürlich sagen. Also alle, die das jetzt hier hören, Johannas Team ist großartig. Und
genau.
Mich würde aber tatsächlich interessieren, was so das ist, was du mitbringst, ja. Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept für was, womit du auch anderen Mut machen kannst, dieses Thema nach vorne zu bringen?
Ich glaube, da muss ich ehrlich sein. Also das, was ich, glaube ich, vielleicht an der einen oder anderen Stelle erkannt habe, ist, dass man auch mal zu einer Sanktionskeule greifen muss. Ne? Dass du halt, dass nicht alles intrinsisch ist und nicht jeder intrinsisch motiviert ist, jetzt quasi Genderparität in seinem Team herzustellen oder was auch immer. Und ich glaube, zu erkennen, wann man auch mal quasi mit einer Verpflichtung kommen muss, jetzt beispielsweise im Leadership-Team, ne, dass man sagt, hey, wir wollen von euch verpflichtende Ziele für eure Teams für das nächste halbe Jahr zu Diversity, Equity und Inclusion. Setzt euch bitte Ziele. Wir haben das auch genau bei den Obersten bis zum Aufsichtsrat hin zu sagen, wir wollen dazu Company-Targets haben. Das ist genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig wie andere Finanzkennzahlen. Und dann glaube ich, ein gutes Maß zu finden, wie weit man mit diesen Hebeln gehen sollte, ohne es zu übertreiben. In dem Moment, in dem es in Frust umschlägt, so, jetzt kommt schon wieder irgendwie, muss ja schon wieder eine Verpflichtung für mich, habe ich nichts gewonnen. Also immer wieder so einen Trigger zu setzen, der sensibilisiert.
Wie geht ihr denn damit um, wenn sich jemand mit diesem Ziel auch gar nicht identifiziert, ja? Es gibt ja auch viele Menschen, die einfach schon auch lange dabei sind, vielleicht eine andere Kultur, andere Themen erlebt haben, andere Prioritätensetzungen. Das haben wir ja ganz viel noch, ne? So mit Fokus auf die Ergebnisse und das Ergebnismanagement. Und jetzt kommt eine neue Kennzahl dazu, die irgendwie Diversity oder Nachhaltigkeit beinhaltet. Ich stelle mir das auch schwer vor. Wie geht ihr damit um, wenn jetzt kein Ziel definiert wird?
Mhm. wir reden ganz, ganz viel. Also wir sind, wir haben eine Unternehmensgröße, wo wir einfach auch direkt gleich sprechen können. Und ich, also was bei uns gar nicht so sehr der Punkt ist, weil wir eine relativ tatsächlich auch, um es jetzt mal so zu sagen, jüngere Altersstruktur oder noch jüngere Altersstruktur haben, wo das Thema, glaube ich, schon eine andere Sensibilisierung auch erfahren hat, ist es eher das Argument, ich kann doch jetzt kein DEI-Ziel setzen, ich muss doch Umsatz machen. Oder das widerspricht doch, ich habe doch hier Sales-Ziele, ich habe Umsatzziele, da kann ich mich jetzt nicht noch um das kümmern. Und klar zu machen, dass das eigentlich der Hebel dazu ist oder dass es halt positiv auf diese harten Finanzziele zahlt, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und wir reden, und das ist ja ein Prozess, du bist ja nie fertig mit Diversity, Equity, Inclusion. Also es ist immer eine Reise, es geht immer weiter und das ist ganz viel Sprechen.
Ja, schön, wie du das erzählst. Ich stelle mir das gerade auch vor, wie du sprichst, wie du da in der ersten Reihe sitzt, wie du vorne auf der Bühne stehst. hattest du die Ambition, schon immer dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
Nein, tatsächlich nicht. Und es lag so ein bisschen, glaube ich, wenn du jetzt eine Begründung von mir willst, an den Umständen. Das ist natürlich, einerseits sind es kleine Kinder, andererseits war es vielleicht auch nie das richtige Arbeitsumfeld bisher oder nie die Aufgabe, die mich dazu auch gebracht hat, noch weiterzugehen oder noch motivierter, da die Extrameile zu gehen und vielleicht auch immer ambitioniertere Ziele persönlich zu setzen.
Also ich muss das jetzt erzählen, weil wir zusammen in der Schule waren.
Oh je,
wir hatten auch gemeinsam den gleichen Leistungskurs. Und ich weiß, dass du schon in meinen Augen, warst doch wirklich gut in der Schule, ne?
Und du warst auch ein bisschen Streber, glaube ich.
Ganz bisschen. Und, aber du, also mich persönlich hast du schon immer begeistert, auch mit der Ambition, mit den Themen, die du anpackst, die du nimmst, dass du die gut machen möchtest, ja, dass du da ein tolles Ergebnis erzielst. Nicht nur möchtest, sondern das Ergebnis auch erzielst, ja. Ist das so ein bisschen auch das, wie du dein Berufsleben gestaltet hast? Ich könnte mir vorstellen, dass jedes Thema, Johanna, was du eigentlich nimmst, auch einfach immer zu einem positiven Ergebnis führst. Gab es schon mal irgendein Thema, wo du irgendwie strugglest?
Ja, die gab es auch. Ich versuche es nur nicht erkenntlich zu machen, dass es so ist.
Das ist das Geheimrezept?
Das, genau. immer ein Pokerfest. Nee, die Situation gibt es auch. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich was, also ich versuche die Themen oder Aufgaben, die ich bekomme, einfach gut zu machen. Ich merke aber gleichzeitig, wenn was nicht so gut läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dass mich das dann immer wieder sehr beschäftigt, aber wiederum antreibt, das nächste Mal anders zu machen. Das ist so ein Ping-Pong.
Du hast jetzt mehrere Jobs, sind immer mehrere Jobs dazugekommen. Wie vereinbarst du das so mit deinem privaten Leben?
Also im Prinzip war es auch da ein Prozess. Es war ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass es dazu kam. Es kam immer eine kleine Stufe dazu und eine kleine Veränderung und immer mehr Aufwand. Und am Ende war es eine Umorganisation des Familienmanagements. Also tatsächlich haben wir das Familienmodell oder das Klassische umgedreht. Ich bin aus der Teilzeit raus in die Vollzeit und mein Mann ist in die Teilzeit gegangen. Und hält mir den Rücken komplett frei.
Wenn sich jetzt übrigens alle Hörer fragen, warum ich Johanna das gefragt habe und dann dieses klassische, die Männer fragen wir das ja nie. Ne? Die fragen wir nie, wie sie das vereinen. Aber also den nächsten Podcast, den ich hier habe, wenn ein Mann dabei ist, werde ich das genauso fragen, weil ich persönlich glaube ja, es braucht auch Zeit für die Familie, ne? Wenn man die Familie hat und muss halt irgendwie in diesem Familienmanagement auch überlegen, wie schaffe ich es, das zu organisieren und das zu planen. Und finde ich total cool, euer Modell. Das ist auch noch nicht so lange so, oder? Wie war denn die Veränderung?
Emotional. Sagen wir es mal so. Also vielleicht vorab noch mal ein Punkt. Für uns war halt, das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, so ein Zweifach-Vollzeitmodell einfach nichts, weil wir gerne einen hätten, der ein bisschen Zeit für die Kinder hat oder die Flexibilität zumindest, je nachdem, wann die Kinder einen brauchen. Und Ja, ich habe das natürlich in meiner Emotionalität ganz dramatisch aufgebaut, als es dann darum ging, habe die Kinder an den Tisch gerufen, habe dann gesagt so, und ja, wir müssen euch jetzt was erzählen, wir ändern jetzt so ein bisschen unsere Organisation und ja, ich werde jetzt ein bisschen weniger Zeit für euch haben, ich werde jetzt lange im Büro sein. Und dann fing meine ältere Tochter an zu weinen. Und dann dachte ich, okay, es erwartete Reaktion, ist wahrscheinlich so. Und dann sagte sie, das ist die schönste Nachricht meines Lebens. Und ich war dann total irritiert und dachte, das hat sie jetzt nicht gerade gesagt. Und dann hat sie das mit ihrer Logik erklärt und hat gesagt, pass auf, du warst jetzt so viele Jahre für uns da, jetzt ist Papa mal dran. Jetzt darf er die Zeit mit uns verbringen. Und das fand ich, also das hat mir extrem geholfen, auch zu sagen, okay, es ist genau der richtige Zeitpunkt, also zumindest für mich aus meiner Perspektive. Und das anzugehen und da auch einfach das Verständnis von allen Beteiligten zu haben. Und klar gibt es Situationen, dass ich jetzt, wenn ich mal nachmittags anrufe oder abends nach Hause komme, dass dann entweder keiner Lust hat mehr mit mir zu reden oder ich lustige Mittagessen oder sonst was verpasse, die drei zusammen haben. Aber jetzt ist ihre Zeit.
Ja, ist toll. Vor allem auch für deinen Mann toll. Vielleicht laden wir den auch mal hier ein, wie es dem so geht mit den Kindern zu Hause und der Tätigkeit. Der ist ja auch stark eingebunden und findet es ein schönes Modell und total toll, dass ihr das ausprobiert. Ich muss dir sagen, wenn ich ab und zu nachmittags mal zu Hause bin, da redet auch kein Kind mit mir.
Das beruhigt mich.
Also es liegt auch, glaube ich, so ein bisschen an der Technik, die da noch rumfliegt und entweder schränkt man die total ein oder… Ja, man lebt einfach damit. Apropos Technik, ist jetzt eine richtig gute Überleitung. Wir haben ja schon ganz viel sozusagen über Nachhaltigkeit gesprochen, auch über Facility Management, nachhaltige Möbel. Du hast jetzt noch ein neues Thema dazu bekommen, das Thema IT, Tech. Ist jetzt nichts, womit ich dich ursprünglich so verbunden hätte.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ja, also finde ich großartig. Wie kam es dazu?
Da steckt auch wieder eine logische Story oder Geschichte dahinter. Im Prinzip, dass es bei uns eine Zeit lang aus meiner Sicht künstlich getrennt von dem Facility- und Nachhaltigkeitsthema war. Und das eigentlich eine logische Folge wieder war, das zu verknüpfen. Und ganz klar aus dieser Story der Employee Experience. Also was brauche ich bei einem Digitalunternehmen, um einfach gut arbeiten zu können, also die Leistung zu bringen. Und Nachhaltigkeit ist das Dach des Ganzen, weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind. Ich brauche einen guten Arbeitsplatz, ein tolles Büro. Ich brauche eine State-of-the-Art-Technik, die hoffentlich immer funktioniert. Und jetzt haben wir noch die besondere Kombination, dass wir im People-Bereich aufgehängt sind. Das heißt, wir können im Prinzip diese ganze Employee-Journey vom ersten Tag, eigentlich vom Recruiting, abbilden. Da übrigens Diversity und Equity und Inclusion Recruiting, bis hin zum ich höre auf und gebe meine Technik wieder ab und mein Zutrittsbadge. Können wir komplett in einem Bereich quasi abdecken.
Ja, es klingt schön, weil das ist auch genau die Story, finde ich, wo HR hingeht, ja. Dieses ganzheitliche Denken, also von Beginn oder sogar von Vorbeginn sozusagen mit der Ansprache an neue Kandidatinnen hinzu, wie geht es ihnen eigentlich in der Zeit, wenn sie da sind und bis wenn sie wieder weggehen und auch Technik abgeben oder man sie vielleicht nochmal zurückheiert, ja.
Ja.
Was ist dein Blick auf das ganze Thema People Experience? Wie kann man das gut gestalten?
Dass man es so smooth wie möglich macht für alle. Dass man es zu einem Prozess macht, der keine Herausforderungen oder keine Hindernisse darstellt, sondern maximal den Menschen im Blick hat im Prinzip, sehr individuell vorgeht und ganz eng begleitet.
Widerspricht sich das nicht? Ich habe gerade überlegt, Herausforderungen und Hindernisse hätte ich jetzt eigentlich beantwortet mit so viel Standardisierung wie möglich. Aber du hast jetzt gesagt mit Individualisierung. Wie passt das zusammen?
Also wir stellen immer wieder ganz oft fest, dass es, es gibt standardisierte Prozesse, es gibt digitalisierte Prozesse, die bauen wir natürlich immer als erstes auf. Am Ende ist es aber ein individueller Mensch und der passt vielleicht, wenn man jetzt mal diese ganze Journey oder Experience anguckt, in, weiß ich nicht, 80% der Fällen in eine Standardisierung oder da läuft's und der Rest, da passt er nicht rein, weil Herausforderungen auf jemanden zukommen oder wie auch immer. Und das ist wichtig, das zu erkennen, eng dran zu bleiben und dafür Lösungen zu finden.
Wer ist es in deinem Bild, der diese Lösung gibt oder auch findet?
Also erstmal geht es darum, überhaupt davon zu erfahren, von irgendwelchen Dingen, die gelöst werden müssen oder wie auch immer. Also das heißt, eng im Gespräch zu bleiben und jemanden, der zuhört.
Und wer ist das bei euch? Oder im Idealfall?
Sind es die Manager.
Also du siehst das Thema schon verankert im Management, bei den Führungskräften.
Ja, ganz, ganz, ganz toll, ja.
Wie ist das bei euch im Umfeld, das, was du erlebst? So Führungskräfte, die immer wieder dann auch sagen, aber es kommen jetzt immer noch mehr Themen auf mich zu und dieses ganze Thema Bindung aufbauen und Menschen und begleiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre das ganz häufig, ja. Dass da habe ich eigentlich auch gar keine Lust drauf. Muss das denn so sein? Ist das denn die neue Generation?
Von Führungskräften oder die?
Ja, eher Führungskräfte, die sagen, das ist ja jetzt die neue Generation der Menschen, die jetzt hier ins Unternehmen kommen, die wollen, dass ich auch noch sie sozusagen coache und sie begleite in ihrem Arbeitsalltag. Das war ja früher nicht so.
Musste man nicht machen. ich glaube, jeder oder jede Managerin, die mal erlebt hat, dass eine ganz, ganz tolle, leistungsfähige Kollegin oder Kollege wieder geht, weil sie nicht an ein Unternehmen oder einen Arbeitgeber gehalten hat, weiß, wie wichtig dieser Invest ist in Coaching, in persönliche Entwicklung, Zuhören etc. Also ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, dann ändert man sein Mindset.
Gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der dann sagt, ich bin auch ganz froh, dass der Mensch jetzt geht. Das war nicht die Performance, die ich brauchte. Wie reagierst du darauf?
Ja, es gibt ja diese Diskussion, es gibt regrettable und non-regrettable Leave. Ne? Das ist ja so, sind so Begriffe, die ja jetzt so oft verwendet werden. Und ich glaube schon, dass was dran ist und dass es gerechtfertigt ist, auch so eine Unterscheidung zu machen, zu sagen, das hat jetzt irgendwie nicht von der Unternehmenskultur gepasst oder vielleicht auch aus Performancegründen. Das ist ja durchaus valide, dass man das Ansatz, das ist ein Punkt. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist schon wichtig und gerechtfertigt. Die muss man nur transparent machen.
Bekehren wir jetzt alle Führungskräfte hin, dass sie diese neue Rolle einnehmen? Oder bringt man die jetzt automatisch mit? Oder ja, wie gestaltest du den Weg dahin in deinem Arbeitsumfeld?
Anderen Managern gegenüber oder persönlich?
Ja, also mich interessiert tatsächlich beides.
Ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr, in Anführungsstrichen, menschlichen Ansatz. Den hat jeder Manager, ne? Aber so, also ich fühle mit jedem, der bei uns startet und versuche mich in seine Rolle reinzuversetzen. Und was braucht er, um zu machen? Und grundsätzlich gilt ja quasi, jeden maximal erstmal zu supporten, zu unterstützen. Und das sehen wir schon und das geben wir auch quasi dem gesamten Leadership-Team ja in Trainings etc. und so mit. Aber klar kommt irgendwann der Punkt, dass man eng mit unserem People-Team zusammenarbeitet und auch Performance-Reviews macht. Wir haben sehr viele Feedback Elemente und Tools, sowohl Upward als auch vom Manager selbst. Also wir evaluieren ganz, ganz viel mit den Kollegen, mit unseren HR-Business-Partnern und allem. Und am Ende ist es eine gemeinsame Entscheidung, supportet man weiter, unterstützt man, investiert in Kollegen oder sagt man, das passt, das wird langfristig auch nicht passen.
Schauen wir mal in deine Teams rein. Du hast ja vorhin gesagt, du arbeitest da mit dem besten Team zusammen.
So und so.
Was macht die denn so großartig?
Das hört sich jetzt ganz komisch und irgendwie egoistisch an, aber es ist gar nicht so gemeint. Die stehen komplett hinter mir. Das hört sich, also im Sinne von, also sie stehen hinter den Themen, hinter den Story, hinter unserem Auftrag. Warum machen wir das? Und sie stehen hinter mir. nicht immer 100%. Also da gibt es auch mal einen Augenroll und mal so, nee, Jana, das war jetzt nicht gut, wie du das gelöst hast oder gemacht hast. Aber dieses grundsätzliche Commitment zum Team, zum Thema, zu unserer Story, was wir eigentlich leisten wollen. Und wir sind ja irgendeine Art interner Dienstleister im Unternehmen. Die ist komplett verinnerlicht und sind einfach wahnsinnig tolle Menschen.
Ich muss da nochmal reinfragen, bevor wir weiter über das Thema Führung sprechen. Du siehst dich als interner Dienstleister im Unternehmen, im People-Business. Das musst du mir nochmal erklären, wie du die Rolle siehst.
Genau, jetzt eher aus der Brille Facility und Employee Tech gedacht.
Okay.
Also quasi von den Teams, die ich direkt führe, aber eingebettet in den gesamten People-Bereich. Ja, wir sind dafür da, tatsächlich zu supporten. Also unsere Kolleginnen, alle Kolleginnen, die bei Scout sind, zu supporten. Ihnen die beste Technik zu bereitzustellen, die besten Kollaborationstools zum richtigen Zeitpunkt. Das Licht muss leuchten im Büro. Das Essen muss da sein. Die Kaffeemaschine muss funktionieren. Die Heizung muss funktionieren.
Wie siehst du dich als People Experience Leader in der Gestaltung des Unternehmens und für das Unternehmensergebnis?
Wir sind so die Foundation, würde ich sagen. Also die Grundlage des Ganzen.
Wenn wir jetzt dein Team fragen, denkst du, die machst du das so, dass du deine Inspiration, deine Vision und deine Ansichten mit ihnen diskutierst, mit ihnen teilst, dass ihr gemeinsame Ideen entwickelt?
Das ist jetzt eine Fangfrage. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja. Und ich habe tatsächlich ja, also wenn man jetzt nochmal meine persönliche Geschichte bei Scout sieht und das, was sich seitdem verändert hat, musste ich ja quasi mein Team auch immer mitnehmen. Oder das erste Team und das zweite Team. Die haben ja quasi mit mir diverse Stufen an Veränderung gemacht. Und da sie immer noch da sind, gehe ich mal davon aus, dass ich ihnen dass ich sie so motivieren und begeistern konnte für diesen Ansatz, warum wir da sind, warum das jetzt so ist. Und ja, ich hoffe, dass es geklappt hat.
Also wir haben angefangen damit, dass ich dich gefragt habe, in welche Reihe du dich setzt. Fand ich gerade total spannend. Den Bogen würde ich gerne nochmal spannen. Du meintest, eigentlich setzt du dich in die Mitte, tendenziell ja auch eher nach hinten und an die Seite, um einen guten Überblick zu haben. Und da war total schön das Bild auch, das du beschrieben hast von deinem Team, was hinter dir steht. Ja, und dich sozusagen da supportet. Also auch diese Sicherheit zu haben, da sind Menschen hinter mir, die beobachten mich zwar, aber die geben mir auch Rückhalt in den Themen. Und das fand ich einen schönen Bogen jetzt tatsächlich. Was gibt es an Themen, von denen du sagst, die würdest du gerne nochmal mit nach vorne tragen, in die erste Reihe mitsetzen?
Beruflich oder privat?
Also beruflich finde ich schon nochmal spannend. Und privat ist, wir reden ja auch über dich.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, es ist kein neues Thema. Ich kann dir nur sagen, was mich gerade sehr beschäftigt oder auf dieser ganzen Journey-Reise jetzt beschäftigt, ist das Thema, wie führe ich, wie möchte ich führen und was für Werte möchte ich dabei beachten. Und ich merke, dass ich da sicherlich an der einen oder anderen Stelle an meine Grenzen komme, vielleicht gerade überdenken muss oder will, aber dann vielleicht zum gleichen Ergebnis komme. Also es ist quasi, wie gehe ich mit der Verantwortung um? Wie behaupte ich mich auch? Wie setze ich mich durch? Und wie wichtig ist es mir quasi, wirklich dann in der ersten Reihe irgendwann zu sitzen?
Siehst du da einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Kolleginnen? Wie setze ich mich durch? Wie setze ich mich in die erste Reihe?
Eindeutiges Ja.
Wo siehst du die Unterschiede?
Es ist tatsächlich, also es ist vielleicht so ein bisschen schon zu oft und zu lange diskutiert, aber es ist die unterschiedliche Herangehensweise aus meiner Sicht. Also ich merke das auch gerade selbst. Wir haben noch eine ja, einen relativ hohen Männeranteil in den oberen Leadership-Ebenen. Und ja, ich habe schon an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass sich jemand auch an meinen Stil oder meine Art und Weise gewöhnen muss, das vielleicht auch so ein bisschen empathischer anzugehen, auch so ein bisschen das Thema Fehlerkultur zu zelebrieren. Ich bin extrem transparent in dem, was mich gerade beschäftigt, wo vielleicht auch Herausforderungen sind. Also ich habe keine Scheu davor zu sagen, ach, da weiß ich gerade nicht, wie ich rangehen soll. Oder, ach, das ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen, das würde ich vielleicht nochmal überdenken. Oder habt ihr mal, also da habe ich überhaupt kein Thema mit und das hilft mir persönlich immer weiter. Merke aber, dass manche erstaunt sind darüber, so transparent, dass es so auch mal, dass man offen ist, auch mit Herausforderungen. Und ich glaube, was mir noch komplett fehlt, ist diese Kopf-durch-die-Wand-Strategie und ich will so schnell wie möglich in die erste Reihe. Gilt nicht für alle, aber ist sicherlich was anders ist.
Ja, total spannend. Meine Abschlussfrage wäre die, wenn jetzt die ein oder andere oder der ein oder andere uns zuhört, ja, welchen Tipp würdest du mitgeben den allen, die jetzt ins Berufsleben einsteigen, um auch diese Themen, diese Werte, für die du stehst, ja, umzusetzen?
Das hört sich wahrscheinlich jetzt ganz platt an, aber einfach authentisch sein. Und das meine ich wirklich so, das ist kein Spruch. Also ich habe diverse Coachings gehabt, habe an Programmen, Empowerment-Programmen teilgenommen, habe Leadership-Strategien durchgearbeitet und auch immer eine Checkliste bekommen, was muss ich in der und der Ebene, wie muss ich da sein? Und am Ende bin ich immer wieder dazu gekommen, A, will ich das nicht? Und B, ich komme ja auch damit zurecht, wie ich bin. Und sich einfach dabei wohlzufühlen, wie man zum Beispiel mit MitarbeiterInnen umgeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich wiedererkennt am Abend, dass man jemanden so behandelt hat, wie man selbst behandelt werden will, ohne eine harte Strategie zu fahren. Und ich merke auch, dass ich will nicht nach einem Lehrbuch, einem harten Management-Lehrbuch vorgehen. Das bin ich nicht.
Ich finde es einen ganz großartigen Abschlusssatz. Liebe Johanna, ich finde es toll, dass du hier erster Gast in der ersten Reihe warst. Und ihr alle draußen, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, jeden Monat gibt es jetzt einen neuen Erste-Reihe-Podcast und neue Menschen, neue Themen, die wir in die erste Reihe reinstellen. Und heute mit Johanna. Und wenn ihr jetzt tolle Tipps habt und sagt, ich kenne jemand, ein Thema, ein Mensch, der muss unbedingt in die erste Reihe. Genau, dann schreibt mir einfach. Und solange wünschen wir beide, Johanna und ich, euch von der Couch und dem Podcast-Studio noch einen großartigen Tag. Bis bald. Danke, Johanna, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. War großartig.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.